Ich möchte heute über einen Text aus dem Neuen Testament uns was sagen aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 2. Das ist ein Brief, der passt irgendwie jetzt auch zu uns. Da geht es um Steine und da geht es um Bauen. Aber es geht eigentlich nicht um den Bau, also jedenfalls nicht um unseren. Und ihr werdet es gleich sehen, wenn ich den Text vorlese, wer seine Bibel dabei hat. Dürft gerne mit mir aufschlagen. 1. Petrus 2, Vers 4 bis 10. Da schreibt Petrus Folgendes. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Zum Stein, an dem man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Vater, und ich möchte dir danken für diesen Text, ich möchte dir danken für den Mut, den er uns macht und für die Hoffnung, die er enthält. Und ich möchte dich bitten, dass du Gnade schenkst heute Morgen, Herr, dass wir offene Herzen haben, dass wir das verstehen können, Herr, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, die Dinge so zu sagen, dass das, was du gesagt haben möchtest, auch in unseren Herzen ankommt. Amen. Ich bin ein Mensch, der in diesem Fall Ordnung lebt, deswegen werde ich vorne anfangen. Aber ich werde es diesmal nicht in der Reihenfolge ganz genau machen. Aber ich möchte bei dem anfangen, was die Grundlage dieses Textes eigentlich bildet. Es geht nämlich um Jesus und insofern passt es ganz genau zu dem letzten Lied, was wir gesungen haben. Jesus ist die Grundlage für all das, was jetzt folgt. Alles beginnt mit Jesus. Vers 4 schreibt Petrus, ich lese uns das nochmal vor, kommt zu ihm. Nämlich zu Jesus, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Und jetzt überspringe ich mal den Vers 5 und lese nochmal die anderen. Denn es heißt in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an dem man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Und ich glaube, jeder, der schon eine Weile auf dieser Welt unterwegs ist, der hat inzwischen festgestellt, dass sich an Jesus die Geister scheiden. Also man kann über viele Dinge reden und man kann sich über vieles einigen. Und solange du über Gott redest oder über das Göttliche oder sonst irgendwas, ist alles kein großes Problem. Aber in dem Moment, wo Jesus ins Spiel kommt, da hört es auf mit der Freundschaft. Da wird es schwierig einfach. Und das war schon immer so und das wird, so verstehe ich diesen Text jedenfalls, aber das wird auch immer so bleiben. Weil Jesus ist derjenige, an dem sich die Geister scheiden. Die einen haben ihn verworfen und die anderen sagen, das ist die Grundlage von allem. Warum verwerfen die Menschen Jesus? Ich weiß nicht, was du so mitbekommen hast, wenn du manchen Leuten das Evangelium erzählst, dann sagen die, ja, das ist zu einfach. Oder? Schon mal gehört? Das ist viel zu einfach. Manche sagen, das ist mir alles viel zu kompliziert. Manchen ist Jesus zu radikal. Manchen war Jesus damals zu neuartig. Der hat viele Dinge gemacht, wo die religiösen Führer gesagt haben, das wollen wir nicht. Ist heute auch zum Teil wieder so. Wir werden nachher nochmal den Grund sehen, warum Menschen gegen Jesus sind. Aber unser Text sagt, dass Gott diesen Jesus zum Eckstein gemacht hat. Also nicht Jesus hat sich zu irgendwas gemacht. Jesus hat keine Ahnung, was durch sein Leben, durch durch das, was er sein wollte, sich angemaßt oder so, sondern Gott hat ihn berufen. Gott hat ihn zu diesem Stein gesetzt. Er hat ihn gelegt als Fundament. Er hat ihn zum Eckstein gemacht. Er ist von Gott auserwählt worden. Und als zweites möchte ich was zu diesem Eckstein sagen. Was ist ein Eckstein? Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir eine Mauer da haben. Ich habe extra nur nachgelesen. Ich bin ja beim Bauen nicht ganz so firm, aber das Zitat lese ich uns auch nochmal vor. Jesaja 28, 16 ist es, wo Jesaja schreibt, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das war jetzt revidierte Elberfelder Übersetzung. Also das heißt einfach, er wird nicht vor Angst fliehen. So, der Text ist noch etwas ausführlicher, als ihn Petrus zitiert. Petrus hat ihn etwas kürzer gemacht. Hier ist die Rede sowohl von einem Eckstein als auch von einem Grundstein. Und was ich so nachgelesen habe, gibt es durchaus einen Unterschied zwischen einem Grundstein und einem Eckstein, wobei ein Eckstein wohl auch ein Grundstein sein kann. Also der Grundstein ist der, der unten drin liegt, meistens in der damaligen Zeit jedenfalls. Heute ist er eher symbolisch. Also ich erinnere mich noch, bei uns an der Uni, da konnte man den sehen durch so einen langen Schacht, da war so ein Glas oben drauf, konnte man unten den Grundstein sehen. Der hatte eigentlich gar keine Funktion, außer dass der irgendwie halt bei der Grundsteinlegung besonders war und so. Aber früher war der Grundstein ein besonders großer, mächtiger, stabiler Felsbrocken, den man unten reingelegt hat, damit das Haus auf einem soliden Fundament steht. So, Jesus ist dieser Grundstein. Er ist das Fundament. Er ist das Fundament von all dem, was uns wichtig ist. Er ist das Fundament von unserem Heil. Er ist derjenige, der uns das Heil gebracht hat, in dem unsere Rettung liegt. Er ist das Fundament unseres neuen Lebens. Er ist derjenige, der uns dieses neue Leben gibt und der dafür sorgt, dass dieses neue Leben erhalten bleibt. Er ist das Fundament der Gemeinde. Auf dieses Fundament, wir können das an anderer Stelle im 9. Testament nachlesen, vor allem bei Paulus, sagt er, wo auf diesem Fundament hat Gott zunächst die Apostel gelegt und darauf bauen wir nun auf. So, das ist das, was unten drin ist, was fest ist, was die Grundlage bildet. Aber es wurde auch gesagt, dass er der Eckstein ist. Und der Eckstein hat offensichtlich eine besondere Funktion. Dieser Eckstein wurde besonders genau behauen. Und man hat darauf geachtet, wenn man denn einen rechten Winkel wollte, dass der rechte Winkel eben genau gepasst hat. Und man hat diesen Eckstein ganz genau ausgerichtet. Und dass man das damals wichtig fand, jedenfalls bei manchen Gebäuden, das sehen wir zum Beispiel an den Pyramiden, da habt ihr bestimmt auch schon irgendwelche Dokumentationen gesehen oder gehört oder gelesen, dass die eben ganz genau nach den Sternen irgendwie ausgerichtet sind oder irgendwelche Tempel. Auch die Kirchen heutzutage werden in eine bestimmte Richtung gebaut, die Moscheen werden in eine bestimmte Richtung gebaut. So, das ist schon ganz entscheidend, in welche Richtung das ist. Und da hat man sich früher auch viel Mühe gegeben, das eben, manchmal staunt man heute darüber, mit welcher Genauigkeit man das damals schon konnte, aber eben ganz genau auszurichten. Und dieser Eckstein, der wurde gelegt, um diese Ausrichtung klar zu machen. Und an diesem Eckstein hat sich dann alles ausgerichtet. Und das heißt für uns eben, dass Jesus nicht nur die Grundlage ist, sondern er ist das Maß aller Dinge. Er ist derjenige, an dem sich alles ausrichtet. Und das ist eben noch so ein Grund, weshalb Jesus von vielen Leuten abgelehnt wird. Die sagen, das ist mir alles viel zu eng. Das ist viel zu absolut. Man kann doch nicht sagen, dass Jesus die Wahrheit ist und alles andere ist falsch. Ich verstehe gar nicht, warum Leute an diesem Punkt solche Probleme haben. Wenn du heute in der Schule tätig bist, man kann natürlich bei Interpretationen oder sowas, da kann man schon verschiedener Meinung sein, aber wenn es um wichtige Wahrheiten geht, zum Beispiel ob die Erde rund ist oder eine Scheibe, da kannst du nicht sagen, ja, das glaubt halt jeder, wie er will, obwohl es heute wohl auch noch Leute gibt, die das glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, aber wie auch immer. Und wenn du in Mathematik halt sagst, ja, ich habe aber den Eindruck, dass 2 und 2 nicht 4 ist, sondern 5 oder 3 oder 3,14159926, dann ist das nicht deine Entscheidung, sondern es gibt ein richtig und ein falsch. Und ich weiß nicht, warum wir Probleme damit haben, dass es in diesem Punkt, wer denn der Weg zu Gott ist und wer denn die Wahrheit gesagt hat, dass es da irgendwie eine Unklarheit geben sollte oder dass sich das jeder raussuchen kann, welche Wahrheit er nun richtig findet. Und wenn du dir die Weltreligionen anschaust, dann ist es für mich relativ offensichtlich, dass nicht alle gleichzeitig Recht haben können. Ob wir uns nun darauf einigen, dass wir diejenigen sind, die Recht haben, das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber der Standpunkt, dass wenn es um Religion geht, wenn es darum geht, wie wir, wer Gott ist, wie Gott ist und wie wir irgendwie mit Gott ins Reine kommen, wenn wir an dem Punkt sagen, das darf jeder machen, wie er will, weil es da keine absolute Wahrheit gibt, dann muss ich sagen, da hört für mich Logik auf und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und deswegen werde ich an dem Punkt auch immer intolerant sein. Es gibt eine Wahrheit. Ob ich nun die Wahrheit habe oder nicht, das muss dann jeder selber für sich rausfinden oder entscheiden. Aber es kann nicht sein, dass alle Recht haben. Da gibt es eine schöne Geschichte, die man sich erzählt hat von einem schwäbischen Schultes, also von einem Bürgermeister. Da kam ein Mann zu ihm und hat sich beschwert über seinen Nachbarn. Und er hat ihm erzählt, was sein Nachbar alles Schlimmes macht. Und dann am Ende sagt der Bürgermeister: Ja, Karl, da hast recht. Und dann geht er raus und dann kommt sein Nachbar und erzählt ihm die Geschichte aus der anderen Position und erzählt ihm genau das Gegenteil von dem, was der andere Nachbar gerade gesagt hat. Und am Ende sagt der Bürgermeister: Ja, Josef, da hast recht. Und weil die Tür ein bisschen offen war, hat es die Sekretärin gehört und kommt anschließend rein, als der Josef draußen war, und sagt: Aber Bürgermeister, jetzt hat der eine dir die Geschichte erzählt und hat gesagt, du hast recht. Und dann kommt der andere, erzählt dir das Gegenteil und sagt, du hast recht. Das kannst du nicht machen, sagt der Bürgermeister. Du hast recht. Es kann nicht alles gleichzeitig richtig sein. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Oder ich betone es mal anders, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Nicht alle Wege führen nach Rom. Doch, nach Rom vielleicht schon, aber nicht alle Wege führen zum Heil. So, Jesus ist dieser Eckstein, an dem es ausgerichtet wird. Er ist der Maßstab für das, was zählt und was gilt. Und jetzt kommen wir zu dem, was unsere Aufgabe in dem ganzen Ding ist. Jetzt hat Gott diesen Stein gelegt, diesen Grundstein, auf dem unser Leben aufbaut, auf dem unser Heil aufbaut. Er hat diesen Eckstein gelegt, an dem die Dinge ausgerichtet werden. Und jetzt ist die Frage, was ist unser Teil? Jesus, so hat der Schreiber oder Petrus geschrieben hier, Jesus ist dieser lebendige Stein. Er hat geschrieben, kommt zu diesem lebendigen Stein. Und im Vers 5, und das fand ich so schön, als ich das gelesen habe, sagt er, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. So, das heißt, Jesus ist ein lebendiger Stein und wir sollen auch lebendige Steine sein. Und das passt wieder ganz gut zu dem, was wir in der ganzen Bibel sehen, nämlich, dass wir ihm ähnlicher sein sollen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Unsere Aufgabe als Christen ist nicht, Kirchen zu füllen, ist nicht, irgendeinen Sitz zu wärmen, ist auch nicht, irgendwelche Spenden zu geben oder ein gutes Leben zu führen. Unsere Aufgabe als Christen ist, ihm ähnlich zu sein. Ich mache mal einen ganz kurzen Ausflug, das hatte ich eigentlich nicht vor, aber ich finde es wichtig, dass wir das in dem Punkt verstehen. Als Gott den Menschen gemacht hat, ja, ich bin so altmodisch, dass ich das glaube, da hat Gott ihn gemacht, wie? Zu seinem Bild, in sein Ebenbild, ihm ähnlich. Und was ist geschehen durch den Sündenfall? Durch den Sündenfall ist dieses Bild Gottes zerstört worden oder verbogen worden. Und was ist das Ziel Gottes? Das Ziel Gottes ist, seinen ursprünglichen Plan durchzuführen, nämlich, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Dass wir ihm ähnlich sind, dass wir seine Wesenszüge widerspiegeln. Und das ist das, worum es im Christsein hauptsächlich geht. Wir werden ihm ähnlich. Jesus ist ein lebendiger Stein. Und Petrus sagt hier, und ihr seid auch lebendige Steine. So, ich habe nur zu Ute gesagt, wir könnten heute als Kinderlied auch singen, sei ein lebendiger Stein. Aber dann haben wir festgestellt, dass der Rest vom Lied dann irgendwie vom Text her nicht mehr passt. Also, wer das Lied nicht kennt, das heißt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Das ist für einen Stein natürlich irgendwie schwierig. Das habe ich dann schon eingesehen. So, also, wir sollen lebendige Steine werden, wir sollen Jesus ähnlich werden. Und dann sollen wir uns einbauen lassen, zu einem geistigen Haus. Was für ein Haus ist da gemeint? Was für ein Haus bauen wir? Bitte? Die Gemeinde, würde ich auch sagen. Also das ist für mich eigentlich relativ offensichtlich. Es gibt, wenn vom Tempel im Neutestamentlich die Rede ist, als Bild, dann gibt es zwei Bilder oder Entsprechungen quasi dafür. Das eine ist unser Leib, wo Paulus mal sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns. Und das andere, wo dieses Bild vom Tempel gebraucht wird, ist die Gemeinde. So, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und dieses Haus, das sollen wir bauen mit lebendigen Steinen. Das ist unsere Aufgabe. Also, aus was besteht dieses Haus? Logischerweise aus uns. Wir sind die Steine, die da eingebaut werden. Du bist ein lebendiger Stein. Und jetzt hat jeder dieser Steine einen Platz. Unser Haus hier ist nicht aus Steinen gebaut. Unser Haus ist mit Holzständern gebaut. Aber wenn du mauerst, dann gibt es natürlich schon Steine, die an eine bestimmte Stelle gehören. Aber es gibt auch Steine, die kannst du hier oder da einsetzen. Aber das Bild von diesem Bau ist eigentlich schon eins, wo es darum geht, dass der Stein sich nicht sagt, ja, also ich möchte hier aber nicht in der Wand sein, das ist mir zu kalt. Ich wäre gern hier in der Mitte vom Raum, da ist wärmer. Also ein lebendiger Stein könnte sowas vielleicht tun, ein Ziegelstein macht das natürlich nicht. Aber der Stein bestimmt nicht die Position, an der er eingebaut wird. Das macht der Architekt oder der Maurer oder wer auch immer da zugange ist. Das setzt diesen Stein an eine bestimmte Stelle. Und bei bestimmten Steinen, wie gesagt, das sind so Universalsteine, die können vielleicht an verschiedenen Stellen eingebaut werden, aber es gibt so Bauteile, die können eben nur an bestimmten Stellen drin sein. Und deswegen sind manche Steine, habe ich so einen Eindruck, in unserer Vorstellung ein bisschen weniger wichtig. Und ich habe mir daheim überlegt, welche Steine könnte man denn rauslassen? Und denkt mal vielleicht an euer Haus, was ihr daheim habt. Wo könnte man da Steine rauslassen? Und ich habe mir gedacht, also vielleicht fällt dir noch was Besseres ein, aber ich finde am wenigsten wichtig wären die Steine eigentlich zum Beispiel in der Garage. Manche bauen ja heute auch einen Carport, der ist offen. Also da könnte man die Steine ja rauslassen, oder? Keine Wände in der Garage. Wird dann trotzdem noch funktionieren. Ja, überlegt, was könnte man vielleicht noch rauslassen? Vielleicht oben die Vermauerung vom Kamin. Könnte man vielleicht noch ein bisschen drauf verzichten, wenn man es drunter gut abdichtet. Aber dann wird es schon schwierig, wenn du Dachziegel weglässt. Gut, am Rand vielleicht noch, aber dann wird der Balken irgendwie nass, fängt an zu modern oder so. Es gibt wenig Steine, auf die du verzichten kannst. Es sei denn, du hast so ein ganz modernes Haus, was so architektonisch sinnlose oder eben architektonisch sinnvolle, aber ansonsten vollkommen wertlose Bauteile hat, wie irgendeine Mauer. Ein Freund von mir hat mal so ein Haus gebaut und sagt, was ist denn das für eine Mauer? Und sagt, ja, das ist so eine Mauer. Und sagt, ja, was macht die? Die ist einfach da, die ist einfach schön, die gehört dahin. Da haben wir gedacht, gut, solche Steine könnte man vielleicht weglassen. Aber ansonsten, die Fenster rauslassen, keine gute Idee. Irgendwo Löcher in den Wänden. Die Qualität des Hauses wird immer leiden. Und deswegen habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Manche von euch kennen vielleicht das Spiel Jenga. Jenga. Ihr habt es noch nie wirklich gespielt. Und bei diesem Spiel Jenga, da geht es um so etwas Ähnliches wie um ein Haus zu bauen. Und ihr werdet sehen, was passiert, wenn die Steine nicht da sind, wo sie hingehören. Also das Video hat keinen Ton. Also diejenigen, die schon gespielt haben, die wissen, was jetzt passiert. Zunächst baut man das Haus sozusagen, diesen Turm auf, sind immer so drei so Steine, die nebeneinander gelegt werden. Dann sorgt man dafür, dass alles schön gerade ist. So, und dann beginnt man, einzelne Steine rauszunehmen. Typischerweise nimmt man die, von denen man meint, sie sind statisch nicht so wichtig. Und dann zieht man die raus, legt sie oben drauf. Und das geht am Anfang auch relativ problemlos. Und dann findet man eben Steine, die man da rausnehmen kann. Und irgendwie hat man so einen Eindruck, es ist alles gut. Aber ihr merkt schon, je mehr Steine da wegkommen, jetzt wackelt der Turm schon irgendwie sehr viel mehr. So, und irgendwie sieht das Ganze nun auch schon sehr abenteuerlich aus. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Turm zusammenfällt. So, das ist das Ziel von diesem Spiel Jenga. Und ich glaube, im Leib Christi ist es so ähnlich. Also, momentan sind wir beim Bau, aber ein anderes Bild, was Paulus dafür für die Gemeinde nimmt, ist ein Leib. Und nun hast du dich vielleicht auch schon mal mit deinem Körper beschäftigt. Es gibt schon Körperteile, auf die man leichter verzichten kann. Ich habe zum Beispiel keine Gallenblase mehr. Das geht. Also ich bin jetzt nicht besonders beeinträchtigt. Ein Blinddarm, auf den kann man wohl auch verzichten, obwohl er, so hört man, auch eine gute Funktion hat. Eine Milz geht wohl auch. Teile der Leber kann man wohl auch in Beeren. Aber es gibt nicht so furchtbar viele Organe, auf die du gut verzichten kannst. Und spätestens, wenn es an bestimmte Organe geht, dann bist du eingeschränkt. Also man kann mit einer Niere leben, aber das ist nicht so gut. Also man hat gewisse Einschränkungen. Man kann ohne bestimmte Finger leben, aber man kann eben dann nicht mehr alles machen. Ich habe kürzlich ein Video gesehen von einem Mann, der einen Hindernislauf gerannt ist ohne Füße. Da hätte ich mir jetzt vorher gedacht, das ist irgendwie schlecht möglich. Der hat sich dann halt mit seinen Händen fortbewegt. Und natürlich finden wir das beeindruckend, dass jemand sowas macht. Aber auf der anderen Seite, sind wir mal ganz ehrlich, er war nicht bei den Ersten. Und jetzt kannst du eigentlich sagen, dabei sein ist alles. Aber wenn du bestimmte Dinge tun solltest oder wenn der Leib Christi bestimmte Dinge tun sollte und bestimmte Körperteile nicht funktionieren oder nicht da sind oder wenn in diesem Haus bestimmte Steine fehlen, dann hat dieses Haus gravierende Nachteile. Wenn du dir jetzt ein Haus kaufen würdest oder irgendwo dich einmieten würdest und diesem Haus würden manche Steine fehlen, dann würdest du zu deinem Vermieter oder zu dem Verkäufer sagen, also hören Sie mal, das ist ja ganz nett, aber das Haus ist doch nicht richtig, sowas falsch, das muss man doch korrigieren. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit dem Leib Christi auch. Natürlich funktioniert das irgendwie alles auch noch, wenn manche Steine nicht an ihrem Platz sind. Aber der Leib Christi hat Nachteile. Er ist sozusagen behindert. Er kann manche Dinge nicht mehr so tun. Ja, am Ende wird es vielleicht auch irgendwie funktionieren, aber es ist mühsamer, es ist schwieriger, es ist nicht so effektiv. So, jetzt kannst du dir eigentlich denken, was die Folge dessen alles ist. Jetzt kommt natürlich der Aufruf, lass dich einbauen, sorg nicht dafür, dass da ein Loch ist und so. Ich denke, das ist klar. Aber bevor ich das uns nochmal versuche klarzumachen, möchte ich noch einen wichtigen Punkt uns sagen. Was passiert, wenn du dich nicht einbauen lässt? Und mir geht es jetzt weniger darum, was ist die Auswirkung auf den Leib Christi, sondern was ist die Auswirkung auf dich? Und dazu möchte ich uns den zweiten Teil lesen, des 5. Verses. Also da heißt, lasst euch einbauen in dieses Haus, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft bauen oder machen, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Siehst du vielleicht nicht sofort, was das damit zu tun hat, aber ich will dir das gern erklären. Ich lese es vielleicht nochmal im Zusammenhang, dass wir den Satz besser verstehen. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer Priesterschaft. So, das heißt, es ist eigentlich dasselbe mit einem anderen Bild. Petrus spricht hier nicht von einer anderen Sache, sondern er spricht eigentlich von demselben. Und wenn wir uns noch fragen, was ist der Unterschied, dann ist das Haus ist eigentlich statisch und die Priesterschaft, die spiegelt eher das Lebendige wider, diese lebendigen Steine, ist dynamisch. Und jetzt müssen wir uns fragen, was macht eigentlich ein Priester? Jetzt denken wir vielleicht sofort an katholische Priester, aber wir sollten vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen, was neutestamentlich, alttestamentlich ein Priester war oder vielleicht sogar, was in der gesamten Welt ein Priester ist. Und ich habe ein bisschen nachgelesen, im Duden steht zum Beispiel, als Mittler zwischen Gott und Mensch auftretender, mit besonderen göttlichen Vollmachten ausgestatteter Träger eines religiösen Amtes, der eine rituelle Weihe empfangen hat und zu besonderen kultischen Handlungen berechtigt ist. Ein bisschen kurzer macht es Wikipedia. Eine aus der Allgemeinheit herausgehobene Amtsperson, die in ihrer Eigenschaft als Vorsteher kultischer Handlungen eine Mittlerrolle zwischen ihrer Gottheit oder ihren Gottheiten und den Menschen einnimmt. Was macht ein Priester also? Er vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Das ist eigentlich der zentrale Punkt dessen, was ein Priester macht. Er vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Er versucht, Gott gnädig zu stimmen, indem er, das ist eines der wichtigsten Aufgaben, die ein Priester tut, indem er Opfer darbringt. Und genau das steht auch in unserem Text, aber Petrus schreibt hier was von geistlichen Opfern. Und das muss uns klar sein. Unser Opfer, das Opfer, was uns mit Gott versöhnt hat, ist ein für alle Mal geschehen. Dieses Opfer können wir nicht noch einmal opfern. Das ist auch der Grund, weshalb die meisten Protestanten so große Probleme mit der katholischen Abendmahlslehre haben. Das ist heute nicht mein Thema, aber das ist genau der Punkt, weil in der katholischen Kirche nach katholischer Lehre heute dieses Opfer immer noch dargebracht wird. Aber wie gesagt, ist ein anderer Punkt. Aber unser fester Glaube ist, dass die Bibel ganz, ganz deutlich lehrt, dass das Opfer, was uns mit Gott versöhnt hat, ein für alle Mal geschehen ist und dass wir nicht mehr in diesem Punkt opfern müssen. Genauer genommen, sondern gar nicht mehr opfern sollen. Und trotzdem wird immer wieder davon gesprochen, dass wir ein Opfer bringen sollen. Aber da geht es nicht um unsere Erlösung. Lass mich das ganz, ganz deutlich sagen. Bei den Opfern, von denen hier die Rede ist, geht es nicht um die Erlösung. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1 und hört gut zu, in welchem Zusammenhang das steht. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und Schwestern, euch als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Also das Opfer sind wir selbst. Und er stellt es in den Zusammenhang angesichts des Erbarmens Gottes. Das heißt, nachdem wir gerecht geworden sind. Okay? Also es geht nicht darum, dass wir gerecht werden durch das Opfer. Es geht nicht darum, dass die Taten, die wir jetzt tun, irgendwie darüber entscheiden würden, ob wir vor Gott gerecht sind, ob wir in den Himmel kommen, um es mal ganz platt auszudrücken. Es geht offensichtlich um was anderes. So, wenn wir also uns selbst als Opfer darbringen, dann heißt es, wir tun, was Gott gefällt, aber wir tun es nicht, um gerettet zu werden. Wenn du dich nicht einbauen lässt in den Leib Christi, dann hat es nichts mit deinem Seelenheil zu tun. Also ich bitte dich, das heute auch nicht so aufzufassen, dass ich hier Druck mache und du musst und ansonsten kriegst du große Schwierigkeiten mit Gott und bist am Ende nicht dabei. Das ist nicht der Punkt. Sondern an dem Punkt geht es wirklich darum, dass wir diese Opfer bringen. Nicht um uns zu retten, sondern wenn du so willst, sogar um andere zu retten. Also die werden natürlich nicht durch unsere Opfer gerettet, aber das, was wir tun, das dient dazu, damit andere Menschen verstehen, dass Gott sie mit sich selbst versöhnt hat. Versteht ihr das? Unsere Opfer, die wir darbringen, sind lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Und das ist, dass wir uns in den Dienst Gottes stellen und es führt dazu, dass andere Menschen Gott kennenlernen können und dass andere Menschen verstehen, dass er sie liebt und dass er diese Menschen retten kann. Also wir erlösen die Menschen auch nicht durch unser Opfer, aber wir tragen dazu bei. Und das ist darum, das, um was es geht, auch was Gemeinde angeht. Gemeinde hat einen Auftrag, nämlich zu verkündigen, dass Gott die Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist unser Auftrag, das ist unser Opfer, das ist das, was wir als Priester tun. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Wir sind, Paulus schreibt es an anderer Stelle, wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir sagen zu den Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist das, was in dem 10. Vers, in diesem letzten Vers des Abschnitts dann nochmal so ausgedrückt wird. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Zurzeit wird gerade wieder viel über Holocaust debattiert und über unsere Vergangenheit und so. Und ich denke an der Stelle immer wieder darüber nach, das hat natürlich eine geschichtliche und eine juristische und eine, was weiß ich, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Es hat einfach so eine geschichtliche Dimension. Aber das, was für mich immer mitschwingt, ist auch eine geistliche Dimension. Wann immer wir an das denken, was unser Volk und was viele andere Völker den Juden angetan haben, dann müssen wir einfach sehen, die Juden, das war nicht nur, dass es eben Völkermord war, das ist an sich schlimm genug, aber dazu kommt noch, dass es Gottes Volk ist, dass es Gottes Augapfel ist. Und das ist eben was, wo Gott einfach keinen Spaß versteht. Es ist Gottes Volk und es wird Gottes Volk bleiben. Und ich kann auch die Leute nicht verstehen, die sagen, dass die Gemeinde sich anstelle des Volkes Gottes gesetzt hat oder von Gott da gesetzt wurde und dass die Juden heute keine Funktion mehr haben oder keinen Plan mehr haben, keine Funktion mehr haben im Heilsplan Gottes. Paulus ist da sehr, sehr deutlich. Kapitel 9 bis 11 vom Römerbrief. Kannst du das in aller Ausführlichkeit nachlesen. So, wenn Petrus hier davon spricht, dass wir einmal nicht ein Volk waren, dann meint er damit, wir waren einmal nicht Volk Gottes. Wir als diejenigen, die eben nicht Juden sind, die nicht zu diesem auserwählten Volk Gottes gehören, wir hatten ursprünglich mal gar keinen Anteil in diesen Verheißungen. Aber seit Jesus sind wir eben erbberechtigt. weil Jesus die Tür aufgemacht hat und gesagt, ich habe noch Schafe aus einer anderen Herde und die muss ich auch dazu holen und Gott wird aus beiden eine Herde machen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil das was ist, worüber wir uns freuen können. Dass wir das nicht selbstverständlich nehmen, dass wir dazugehören dürfen. Wir waren einst nicht sein Volk, aber jetzt sind wir Gottes Volk. Einst gab es für uns kein Erbarmen. Aber jetzt gibt es Erbarmen für uns. Und das ist was, wo ich, ihr hört es in letzter Zeit vielleicht sehr oft von mir, aber das ist was, was mir immer wichtiger wird. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass Gott was Außergewöhnliches getan hat, nämlich uns zu erlösen. Es gab für uns früher kein Erbarmen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast keine Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen. Schrecklich. Aber diese Zeit ist vorbei. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Nicht durch unsere guten Werke, nicht durch das Opfer, von dem wir hier gelesen haben, was wir bringen sollen, sondern wir haben diesen Zugang, weil Gott uns gerecht macht aus Gnade, aus Erbarmen, ohne unser Zutun. Und deswegen, und vielleicht lese ich einfach diesen Vers zum Abschluss nochmal, schreibt Paulus, angesichts des Erbarmens Gottes, also weil Gott sich über uns erbarmt hat, deswegen geben wir uns als Opfer hin. Wir tun das nicht, um Gott zu beeindrucken. Wir tun das nicht, um unser Seelenheil sicherzustellen. Wir tun es aus Dankbarkeit. Wir tun es aus Liebe zu ihm. Hoffe ich jedenfalls. Und deswegen, jetzt ganz am Schluss diese eine Frage, auf die du schon lange wartest. Bist du bereit, dich einbauen zu lassen in diesen Leib Christi? Darüber müsste man eigentlich noch eine extra Predigt halten. Vielleicht mache ich das auch, aber ich kann dir nicht genau sagen, wo dein Platz ist. Bei manche wissen das schon. Manche, die haben eine klare Berufung von Gott. Und die wissen, wo sie hingehören und die wissen, wo Gott sie hingestellt hat. Manche wissen es noch nicht so ganz genau. Da können wir vielleicht auch ein bisschen helfen. Aber vor allem ist dazu wichtig, dass du Gott fragst, wo gehöre ich eigentlich hin? Und dass du offen bist. Dass du dich nicht mit irgendeinem Gummiband irgendwo hinbindest und sagst, Herr, sag mir, wo ich hingehöre. Und wenn Gott dann versucht, dich irgendwo dahin zu bewegen, dann macht es plötzlich Fatsch und der Stein ist wieder da, wo er vorher war. Es ist wichtig, dass wir offen sind, dass Gott uns dort einsetzen kann, wo er das möchte. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt, da habe ich mir auch so ein paar alte Predigten durchgeguckt und da bin ich unter anderem auf eine Predigt gestoßen von Menschen, die von Gott berufen wurden. Und ich habe mir gedacht, was Gott denen alles zugemutet hat. Abraham musste seine Heimat verlassen, in ein Land gehen, von dem er keine Ahnung hatte. Jeremia wurde von Gott berufen zu predigen und Jeremia hat gesagt, ich bin viel zu jung, ich kann das gar nicht. Mose hat gesagt, ich kann nicht reden, du überforderst mich hier total. Und wir sehen so viele Leute, Gideon musste in die Schlacht ziehen und er hatte, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Leute dabei. Und Gott hat seine Armee dezimiert in zwei Schritten und am Ende hatte er noch 300 Leute übrig, um gegen ein riesengroßes Heer zu kämpfen. Und so hat Gott diese Leute herausgefordert. Und ich weiß nicht, ob du das, was Gott dir vielleicht als Platz zuweist, als Herausforderung empfindest, ob du sagst, boah, das ist aber viel oder ich traue mir das gar nicht zu. Wenn wir uns Dinge zumuten, die wir nicht tun sollten, dann kann es schon sein, dass wir dabei auf die Nase fallen oder dass wir ausbrennen oder sonst irgendwas. Aber wenn du dich an den Platz stellen lässt, wo Gott dich haben will, dann bist du dort genau richtig und dann wird Gott dafür sorgen, dass du versorgt wirst. So wie in unserem Körper. Wenn in unserem Körper alles am richtigen Platz ist, dann wird alles durch Blut versorgt und du bekommst die Nährstoffe, die du brauchst. Wichtig ist, dass wir angeschlossen sind an diesen Kreislauf. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass die Kraft da ist. Ute hat gestern in unserem kleinen Seminar diesen Satz gesagt, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Es ist nicht so sehr wichtig, dass du sagst, ich habe alles, was ich brauche für diese Aufgabe, sondern du sagst, Gott, gebrauch mich und dann wird Gott dich befähigen mit allem, was du brauchst. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns berufst. Ich danke dir, Herr, dass du dein Reich mit uns baust. Danke dir, Herr, dass wir nicht an der Seitenlinie stehen und zugucken, wie du das machst, sondern dass du uns das zutraust, dass du uns dieses Vertrauen schenkst und dass du dich ein Stück weit auch von uns abhängig machst. Und Herr, ich weiß es für mich und ich hoffe, dass viele diesen Satz sagen können, Herr, wir, Wir möchten nicht, dass es an uns scheitert. Wir möchten nicht, dass dein Reich begrenzt wird durch uns. Wir möchten ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Wir möchten dein Reich mit dir bauen. Wir möchten uns einbauen lassen als lebendige Steine in diesen Bau. Und ich bitte dich einfach darum, Herr, dass du jedem von uns zeigst, wo jeder einfach hingehört. Dass jeder weiß, wo sein Platz ist, wo ihr Platz ist. Und dass wir dort uns einbauen lassen und mit dazu beitragen, dass dieses Bauwerk fertig wird und dass es herrlich wird, so wie du es vorgesehen hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir nicht bloß irgendwie vor uns hinwursteln müssen, Herr, sondern dass wir dieses große Ziel haben, an deinem Haus mitzubauen. Und dass es am Ende herrlich sein wird und dass du es mit Herrlichkeit erfüllen wirst. Und danke, Herr, dass wir dabei mithelfen dürfen. Amen.